Willkommen zur neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen von Visalo Immobilien. In dieser Folge verrät uns der Bausachverständige Sören Niefünd, worauf man aus seiner Sicht beim Kauf einer Immobilie achten sollte. Außerdem erläutert er die häufigsten Baumängel und Probleme der verschiedenen Haustypen. Wer über den Kauf einer Immobilie nachdenkt, wird heute garantiert viele wertvolle Informationen mitnehmen können. Los geht es wie gewohnt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Heute ist der Bausachverständige Sören Niefünd bei uns im Podcast zu Gast. Er berät uns heute zu Mängeln bei Immobilien und gibt Tipps zur Besichtigung. Hallo Sören.
Moin.
Ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, ich bin Sören Niefünd, bin Hochbautechniker, bin Bausachverständiger, habe mein eigenes Büro mit Hamburg Baugutachten, habe 3 Mitarbeiter und wir machen sehr viel Immobilienkaufberatung, Baumängel, Bauabnahmen, Neubaubegleitung. Das ist so unser Themengebiet, ja.
Okay, das hört sich gut an. Du hast erzählt, dass du knapp 2.500 Einheiten im letzten Jahr dir angeschaut hast. Das ist ja schon eine richtige Menge. Da denke ich mal, bekommen wir alleine aus dem letzten Jahr schon viele Insights für unsere Hörer.
Ja, ich nicht ganz alleine. Ich habe auch noch, meine Mitarbeiter haben da auch noch ein bisschen mitgewirkt und durften auch mal mit arbeiten. Aber Spaß beiseite. Wir haben schon echt eine Menge gesehen, haben auch sehr viel mitbekommen, wo es quasi in der Hochphase war und wie es quasi jetzt runtergegangen ist von den Preisen her. Also es ist schon weniger geworden mit der Immobilienkaufberatung, aber nichtsdestotrotz nicht unspannender.
Alles klar. Ja, dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage.
Ja.
Was sollte man aus Sicht eines Sachverständigen bei der Hausbesichtigung beachten?
Also grundsätzlich ist es so, wenn die Käufer in die Immobilie gehen, dann müssen die alle Sinne einschalten. Also da ist es wichtig, dass man einfach die Immobilie erlebt und vor allen Dingen, dass man viele Fragen stellt. Was gab es an Vorschäden? Hatte ich merkwürdige Gerüche? Sah da irgendwas komisch aus? Also einfach mit allen Sinnen die Immobilie erleben und vor allen Dingen viel, viel Fragen. Nur wer fragt, gewinnt und kriegt raus, okay, gab es mal irgendwas? Ist das kritisch, ist es unkritisch, gab es Versicherungsschäden, gab es mal einen Blitzschaden, hat es mal gebrannt, ist auch ganz häufige Frage, wo denn auch ab und zu mal ein Jahr kommt und dann muss man sich diese Brandschadensanierung auch mal angucken, ist vielleicht nicht alles saniert worden und so kriegt man quasi viel raus, um quasi seine Traumimmobilie quasi einmal zu bekommen.
Also kritisch zu hinterfragen, wahrscheinlich den Eigentümer fragen, Makler fragen, falls einer da ist.
Genau, das ist vor allen Dingen wichtig, dass man den Makler fragt. Gibt es Dokumente? Gibt es Rechnungen von Sanierung? Fragt man den Eigentümer, wenn er denn da ist? Die meisten sind ja immer nicht da von den Hauseigentümern, sondern nur der Makler oder ein Vertreter. Und da ist es dann wichtig, dass man einfach die ganzen Sachen einfach mal abfragt und viel Informationen sich ranholt.
Okay. Was würdest du denn sagen, sind die häufigsten Probleme bei neuen Häusern?
Also neue Häuser haben grundsätzlich die typischen Setzrisse. Die sind meistens unkritisch, sehen aber einfach doof aus. Aber was auch häufig der Fall ist, dass wir einfach Schimmelpilz haben, die verdeckten Schimmelpilz haben, weil die Leute vorher nicht gelüftet haben, nicht richtig geheizt haben. Oder weil dann eben halt Baufusch da war. Ne? Also Baumängel, die zu Feuchtigkeiten führen und daraus resultiert dann eben halt Schimmel.
Das heißt, bei neuen Häusern muss man schauen, ist Schimmel aufgetreten? Ist das einfach nur falsch gelüftet worden? Dann wäre es ja nicht so dramatisch, denke ich mal. Oder ist das wirklich ein Bauproblem, was man nicht so einfach lösen kann?
Ja, da muss man schon ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Aber wenn man solche Sachen hat, dann grundsätzlich sich alle Informationen ranholen und am besten Sachverständigen fragen, okay, wie kriegen wir das Thema gelöst? Was könnte da gewesen sein? Da helfen denn Bauzeichnungen, da helfen Messgeräte, Wärmebildkamera, um solche Themen auch aufzudecken und grundsätzlich einzupreisen. Also hier geht es dann grundsätzlich immer darum, was kostet so eine Mangelbeseitigung? Das ist ja immer für einen Kunden sehr wichtig zu wissen, okay, was kostet denn jetzt hier diesen Schimmelfleck oder wie ist der entstanden? Ne? Also die reine Schimmelbeseitigung ist nicht so teuer, aber man will ja nicht nur den Tropfen in den Wasserhahn beseitigen, sondern eigentlich auch grundsätzlich die größere Schüssel, die da untergestellt wird. Das ist dann immer doof. Also man probiert oder man versucht quasi rauszufinden, was kostet die gesamte Mangelbeseitigung.
Das nachhaltige Lösen des Problems, ne?
Genau. Das nachhaltige Lösen des Problems ist wirklich das Wichtigste eigentlich an der ganzen Sicherheit und das preislich einzuschätzen.
Okay. Wie sieht das denn mit Häusern aus anderen Baujahren aus? Also zum Beispiel, was sind die häufigsten Baumängel bei Häusern aus den 50ern?
Ja, die 50er, das ist so ein sehr, sehr weites Spektrum. Was wir haben, ist viele Schadstoffe, weil man das früher einfach nicht wusste. Ganz viele kennen den Schadstoff Asbest. Was ganz viele nicht kennen, ist zum Beispiel KMF, also künstliche Mineralfaser. Das ist umgangssprachlich die Glaswolle. Die ist quasi so lungengängig, also das heißt, wenn man das bewegt, die Dämmung, die ist meistens auf dem Dachboden oder an Rohrleitungen dran als Dämmung, wenn man da quasi Fasern von einatmet, dann kann man quasi Lungenkrebs bekommen. Und was auch ganz viele nicht wissen, ist Carbolineum. Ich muss es immer so ein bisschen komisch aussprechen. Das ist immer so ein schwieriges Wort für mich. Aber dieses Carbolineum ist in alten Bahnschwellen drinne. Und diese Bahnschwellen wurden früher als Treppen, als Garteneinzäunung, als Beeteingrenzung verwendet. Und die sind eben halt ja schwer belastet und kann man nur noch teuer entsorgen. Da achten wir dann natürlich drauf, dass man diese Bahnschwellen dann entsprechend schon einpreist oder man sagt, okay, die müssen dann vorher entsorgt werden.
Weil die sonst ein sehr, sehr hohes Kostenrisiko für den Käufer.
Ja, und vor allen Dingen, man weiß ja immer nicht, wie man damit umgehen soll. Ne? Also einpacken, so eine Bahnschwelle wiegt ja auch schon so die 40 Kilo. Die kann man ja nicht mal so eben in so eine Plastiktüte stecken. Da muss man dann immer schon schauen, wie man das denn da wegbekommt. Und das ist dann schon nicht so ganz einfach.
Okay. Wie sieht das aus bei Häusern aus den 60ern? Welche Baumängel stellst du da häufig fest? Oder also, Probleme müssen ja nicht immer Baumängel sein, aber Probleme.
Die Probleme sind meistens so aus den 60ern. Also man hat ja auch bei den 50ern und 60ern, alle 20 Jahre ist quasi immer eine Sanierung, hat immer eine Sanierung stattgefunden. In den 60er, 70ern gab es eben halt im Kellerbereich eben halt nicht diese Abdichtung wie von außen und vor allen Dingen keine Horizontalsperren, so dass quasi Feuchtigkeit eindringen konnte, weil es war nur Keller. Und das ist so ein bisschen das Thema. Viele wollen auch in einem bei einer gebrauchten Immobilie einfach nur die Räume verbessern, wollen Spielräume machen, wollen Schlafräume machen, wollen Gästezimmer machen im Keller. Das ist dann meistens nicht mehr möglich, sondern es kann nur noch Lagerraum werden und dann auch kein hochwertiger Lagerraum wie im Dachboden zum Beispiel, wo es trocken ist, sondern eher einfach Lagerraum für Konserven, dass da eine Getränkekiste steht oder eine Bierkiste, so dass man da einfach sagen kann, okay, da kann ich jetzt nicht irgendwie die Zertifikate vom Diplomika oder irgendwelche Ledersachen da unten machen, weil das ist eben halt, bleibt feucht.
Ja, okay.
Meistens lang auch Kellersanierung, einfach nur, dass ich sie weiß streiche, weil ein Keller bleibt Keller.
Also das heißt, da muss man höllisch aufpassen, ob der Keller für seine eigenen Anforderungen ausreicht. Wenn man da einen Hobbyraum draus machen will, kann das Probleme geben.
Genau, weil man erzeugt ja Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit, die in der Luft ist, die setzt sich an kalten Stellen nieder, also kondensiert. Und dann hat man da ganz schnell eben halt von innen heraus den Keller feucht gemacht. Das passiert sehr häufig, ja.
Okay. Wie sieht das bei Häusern aus den 70ern aus? Was sind da die häufigsten Probleme?
In den 70ern haben wir auch wieder dieses Schadstoffthema. Alles, was quasi vor 1990 ist, ist wirklich Schadstoff-Hochzeit. Hier haben wir aber insbesondere die Dächer, die quasi jetzt so langsam, ja, oder die unsanierten Dächer, die quasi sehr häufig einfach kaputt gehen, beziehungsweise einfach altersmäßig ja nicht mehr so halten, wie man sie macht. Also es gibt keine Produktproblematiken, aber eben halt den Sanierungsstau, der dann quasi an ist. Viele scheuen das die große Investition eines neuen Daches, auch in den 90ern. Und da ist es dann so, dass man sagt, okay, die 70er ist so ein Thema, weil alle 50 Jahre ist immer so ein Dach dran, alle 50 bis 70 Jahre. Und das hätte dann jetzt schon so passieren müssen. Und das ist dann eben halt so das Thema, dass man sagt, okay, Immobilien aus den 70ern haben Dachprobleme, wenn sie unsaniert sind. Es gibt noch ein paar, wo das noch tipptopp ist, weil es auch gepflegt wurde. Ganz viele denken einfach nicht daran, einfach auch mal ein Dach zu pflegen, einfach nachzugucken, ist da irgendwas, Pottfarbe zu nehmen und einfach mal die Rinne zu streichen oder die Anschlüsse. Und so kann man auch Schäden vermeiden.
Okay. Das heißt also, dachgenau anschauen, gucken, ob das sanierungsbedürftig ist, ob es schon gemacht worden ist dann natürlich, und die Kosten sind gegebenenfalls so einpreisen beim eventuellen Kaufpreis.
Ja, also das auf alle Fälle, weil also bei so einem Dach, ganz normales Einfamilienhaus, sind wir ja schon bei 50.000 bis 60.000 Euro. Da ist dann natürlich eine kleine Verbesserung drin mit Dämmung, aber trotzdem würde ich das immer einpreisen, weil wenn die Standzeit des Daches überschritten ist, das hängt nicht nur immer von der Länge ab, sondern auch, wie es quasi belastet ist durch Schnee, Regen und die umliegenden Bäume, wächst da viel Moos drauf, dann kann das schon sein, dass dann das relativ kurzfristig fällig wird. Und wenn man gerade eingezogen ist und feststellt, oh, das Dach ist undicht, dann sollte man vielleicht das schon eingeplant haben, so dass man auch wirklich unbeschwert in die neue Immobilie einziehen kann.
Da hast du recht, ja. Wie sieht's aus bei den Häusern aus den 80ern? Welche Probleme erwarten da die potenziellen Käuferinnen?
Also da sind oder haben wir festgestellt, dass es ziemlich viele Setzrisse gibt. Das, woraus das jetzt resultiert, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber viele Häuser haben natürlich aus den 80ern Setzrisse. Das Schadstoffthema ist immer so ein, alles was vor 1990 ist, hat auch Schadstoffe, Asbest, KMF. Hier würde ich aber auch immer grundsätzlich die Setzrisse immer an vorderster Front sehen, 80er. Woran das liegt, können wir gar nicht sagen, aber es gibt sehr viele Setzrisse und da muss man nur aufpassen, dass die nicht zu groß sind. Vor allen Dingen im Fensterbereich, dass da quasi unterhalb des Fensters oder unterhalb der Fensterbank nicht zu starke Risse sind. Da kann man sich als Faustregel eigentlich nehmen, alles was größer als 1 Millimeter ist, sollte noch mal schon mal ein Profi rübergucken, was da eventuell los sein könnte.
Okay, ob man da irgendwas machen muss oder ob da
Größere
Geschichten auf einen zukommen.
Genau.
Okay. Wie sieht's aus bei den 90ern? Nee, wie sieht's aus bei den Häusern aus den 90ern? Dürfen wir da auch irgendwelche Probleme erwarten oder sind die schon besser als die vorherigen?
Nee, da haben wir, also in den 90ern ist schon ein ganz anderes Zeitalter, will ich mal so sagen. Bautechnologie quasi schon extrem gut. Mhm. Nicht viel anders als wie wir heute bauen. Ein paar Verbesserungen gibt's ja immer, aber die 90er sind schon, da hat man schon festgestellt, okay, wir müssen irgendwie Wasser von den Gebäuden fernhalten. Wir machen uns da mal Gedanken drum. In den 90ern können immer noch Restbestände von Schadstoffen vorhanden sein. Meistens ist es denn so, diese zementgebundenen Schadstoffe, also Asbest, jeder kennt diese Wellplatten, und also diese Faserzementplatten, die auf den Garagen drauf sind und so weiter, das muss man dann eben halt immer vor Ort sehen. 90er aus unserer Sicht eigentlich das beste Baujahr, was man kaufen kann, wenn man fix und fertige Immobilien haben will, also wo man nicht so viel, wo man eigentlich direkt reingehen und einziehen und nicht wirklich viel machen möchte, dann sind die 90er eigentlich das bevorzugte Baujahr.
Wo man dann keine großen Investitionen im Durchschnitt aber zu erwarten hat.
Nee, die dann quasi nicht, also sagen wir jetzt mal Mitte der 90er, dann hat man noch sehr, sehr viel Restlaufzeit von den jeweiligen Standzeiten des Daches, der Fassade, der Fenster und so weiter. Das Einzige, was man da noch vielleicht machen müsste, wäre die Heizungsanlage. Aufgrund der Energiepreise auch immer eine gute Idee. Und deswegen würde ich eigentlich immer sagen, 90er, da kann man viel draus machen, da ist die Bautechnik super gewesen und da kann man eigentlich nicht grenzenlos unbedenklich, aber man kann da schon ganz gut was draus machen, ja.
Okay. Wie sieht's aus bei Häusern, die ab 2000 gebaut worden sind? Gibt es da neue Probleme oder hat sich das wieder geändert?
Ja, grundsätzlich ist in den 2000ern, das sind schon gute Immobilien. Hier haben wir aber das große Problem, dass wir in Rezession drinne waren. Also das heißt, die wirtschaftlichen Belange sind nachher schlechter geworden. Das hat man auch an der Bauqualität gemerkt. Die Stundenlöhne sind quasi hochgegangen. Das Material ist ein bisschen günstiger geworden, so dass man quasi gesagt hat, okay, man muss günstige Leute haben, um das einzukaufen und die Qualität zu machen. Das heißt, in den 2000ern ist mal mit Baufusch zu rechnen oder mit Baufusch zu rechnen. Und das kriegt man meistens nicht so einfach raus, weil es sieht von außen schick aus. Und da muss man dann quasi einfach mal einen Profi rankommen lassen und mit der Wärmebildkamera gucken, mal Feuchtigkeiten messen. Also da kommt man nicht ohne Messungen quasi voran. Ist das Haus gut? Welche Unterlagen sind noch vorhanden? Meistens sind die nach 20 Jahren eher weg.
Definitiv.
Oder im Bauamt nicht mehr da. Und da muss man dann eben halt echt schon ein bisschen spezieller gucken. Also das ist nicht so ein einfaches Baujahr.
Okay. Deswegen aber auch deine Empfehlung, dass du die 90er Baujahre besser findest,
ja,
dass dein optimales Baujahr ist. Okay. Häufig gibt es ja auch noch diese alten Fertighäuser. Was hältst du von denen?
Ja, also Fertighäuser, das sind so meine Lieblingshäuser. Da gibt es ganz tolle und die waren auch ganz toll und sind auch ganz toll in der heutigen Bauzeit. Aber wir haben eine Grundregel, alles was vor 1990 ist an Fertighäusern, schauen wir uns. Also wir raten den Kunden eigentlich grundsätzlich schon ab, weil auch die sind meistens schadstoffbelastet. Es gab ein paar Hersteller, die, da war das nicht. Also man kann diese Fertighäuser auch mal googeln und auch auf Schadstoffe googeln in dem Baujahr. Da gibt es ein paar Hersteller, die geben dann raus, welche Schadstoffe da verwendet worden sind. Grundsätzlich ist ja so diese Fertighäuser, die in Holzrahmenbauweise gebaut worden sind, mit sehr viel Holzschutz oder da wurde sehr viel Holzschutz verwendet. Und das ist eben halt das große Problem, weil es verpflichtend war nach der DIN. Und da musste man quasi Holzschutz verwenden. Das ist meistens in dem Fall so Formaldehyd-belastete Geschichten gewesen. Und wir raten dem Kunden grundsätzlich, schaut einfach weiter.
Okay. Weil, das ist eine eindeutige Empfehlung, ja.
Ja, das alte Fertighäuser will ich jetzt nicht verteufeln. Da gibt's auch ein paar gute bei. Aber meistens ist aus den Baujahren so 70er, 80er ist so die Hochzeit von denen gewesen. Da gibt's eine Menge, die jetzt verkauft werden. Einfach weiterschauen. Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, da jetzt weiter zu gucken.
Okay, alles klar. Ja, kommen wir mal zum speziellen Thema, das Dach. Dach ist ja immer so ein Thema. Du hattest eben auch schon erwähnt, das wird regelmäßig, muss das erneuert werden. Woran erkenne ich den Allgemeinzustand des Daches bzw. der Dacheindeckung?
Das eigentlich, also jeder hat ja mal Risse gesehen, jeder hat mal unsaubere Dächer gesehen. Wenn ein Dach, ich fange mal anders an. Woran erkenne ich, dass ein Dach heil ist? Mhm. Und das erkenne ich daran, dass es schön glatt ist, dass keine Risse vorhanden sind und vor allen Dingen, dass kein Moos drauf ist. Und vor allen Dingen, wie sieht die Regenrinne aus? Ist die Regenrinne voll? Ist sie weniger voll? Wie ist der Pflegegrad dieses Daches? Und wo werden quasi Dächer undicht? Das ist ja auch immer so. Meistens werden sie an Schnittpunkten undicht, also an Abdichtungsaufgängen, Abgängen, also an Fensterleibungen, wo quasi das Dach anschließt, da werden die Dächer meistens undicht. Nicht in der Fläche, es sei denn, da ist mal eine Dachpfanne kaputt. Mhm. Na, dann ist da irgendwie ein Riss drinne oder die ist runtergerutscht. Das sieht man aber, es sieht das Dach gleichmäßig aus. So kann man quasi einfach mit seinem Sinn erfassen, okay, es sieht super aus, es hat keinen Belag, es sind keine Algen drauf, es ist kein Moos drauf. Dann kann man sagen, okay, das Dach hat erstmal für mich einen guten Eindruck. Mhm. Und dann kann man natürlich auch mal den Eigentümer oder den Makler fragen, von wann ist das Dach? Gab es mal Schäden? Ist mal hier ein Sturm? Letztes Jahr war ja ein Sturm. Ist da mal was runtergefallen? Und so kann man dann schon sehen und hören und wann quasi mal ein Schaden da war und was so die Ursachen dafür waren.
Mhm. Und daraus kann man ableiten, ob es vielleicht nochmal in der Richtung mehr gibt oder ob das gut behoben worden ist und vielleicht dann nichts mehr zu erwarten ist. Also einfach, dass man
genau, also
ein Gefühl spürt dafür bekommt, was das Dach.
Genau, weil Dach ist schon echt eine Hausnummer, wenn das neu muss. Ne? Da kann man nicht nur sagen, also ja, reparieren kann man zwar alte Dächer, aber das lohnt dann nachher irgendwann nicht, ne? Weil irgendwann werden Dachpfannen auch nicht mehr produziert. Wenn noch Dachpfannen da sind, also so eine alte S-Pfanne, so eine Frankfurter S-Pfanne, das ist dann schon was anderes. Aber ich sag mal, es gibt ja auch außergewöhnliche Dachpfannen. Und wenn die nicht mehr da sind, dann steht ganz schnell mal 60.000 Euro auf der Uhr für so ein Einfamilienhaus.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn das Dach komplett neu gemacht werden muss?
Also ein Familienhaus ist grundsätzlich immer so mit 50.000, 60.000 zu rechnen. Mhm. Hängt immer davon ab, was man da sich aussucht. Da ist aber auch immer schon dabei die Dämmung. Also das heißt, es ist meistens eine Aufspanndämmung mit dabei. Und die Preise sind natürlich Stand jetzt. Ne? Dachdecker werden immer weniger. Also Fachkräftemangel hält da auch Einzug. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wenn man jetzt 60.000 für ein Satteldach ausgibt, also das heißt so ein ganz normales Schrägdach mit Betonstein, dann sind ungefähr 60.000 die Regel, womit man kalkuliert, mal mehr, mal weniger. Aber bei einem Flachdach kann es eben halt schon sein, dass es viel, viel günstiger ist. Wenn das ein Bitumdach ist, dann kann man vielleicht sogar noch eine Sanierung machen ohne dass man den gesamten Dachaufbau neu macht, dann ist man so mit 30.000 Euro dabei. Und wenn man dann so ein bisschen mehr haben will, dann gibt es schon so Folien, Kunststoffdächer, die dann eben halt schon knapp 40 kosten.
Das heißt aber, wenn ich das Dach neu mache, habe ich auch nicht natürlich den Vorteil des neuen Daches, aber auch meistens einen Vorteil bei der besseren Dämmung. Ist das richtig?
Genau, also wenn man dann jetzt schon das Dach anfängt zu machen, dann wird auf alle Fälle oder muss auf alle Fälle daran gedacht werden, eine Dämmung da einzusetzen. Hängt immer davon ab, von welchem Baujahr man quasi kommt. Wenn man so aus den 70er, 80er Jahren kommt, da ist meistens keine Dämmung vorhanden, sondern nur der Dachboden. Da ist es quasi meistens gedämmt. Hier kann man dann einfach sagen, okay, ich ziehe die Dachfläche einmal komplett rüber und dämme sie ein. Spart ganz enorm und vor allen Dingen, also Energie spart es ein und das Wohnraumklima verändert sich ganz gut.
Okay, super, sehr gut. Jetzt nochmal zurück zum Dach. Gibt es da Anzeichen, die auf einen Schädlingsbefall schließen lassen?
Ja, wenn du, also Schädlingsbefall meinst du wahrscheinlich so den ganz normalen Hausbock, beziehungsweise bei uns heißt es immer holzzerstörende Insekten. Wir wissen immer nicht, ist das ein Hausbock oder nicht. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Insekten, die sich auf Holz spezialisiert haben. Meistens sind das eher so die Maden, beziehungsweise die Kinder von den Holzbock, die da quasi durchfressen. Meistens erkennt man diese Schäden, wenn da Sägemehl ist.
Das auf dem Boden nicht, liegt auf dem Dach dann?
Ja, genau. Und, aber es muss nicht immer das sein, sondern es kann auch sein, dass da, also das ist erstmal so das erste Anzeichen, dann ist schon Alarmglocke. Ich würde aber immer grundsätzlich immer noch einen Fachmann hinzuziehen, weil es gibt auch Insekten, die haben sich auf diese Larven des Holzbockkäfers spezialisiert und jagen in diesen Gängen drinne und schieben natürlich auch Sägespäne von diesen Bohrlöchern raus. So, dass man das erkennt, kann man eine Probe nehmen, das schickt man ins Labor und der guckt sich genau diese Gänge an, wie die Fraßspuren sind und kann dann quasi erkennen, okay, was um was für einen Befall handelt es sich. Ist der alt, ist der neu? Das muss man immer sehen. Aber grundsätzlich macht dann so ein Insektenbefall schon Sinn, dass man das einmal beguckt. Viele haben das dann auch schon meistens sanieren lassen. Da ist es immer ganz wichtig, dass man sich Sanierungsprotokolle geben lässt und auch Freigaben, dass das quasi saniert worden ist und es ist erfolgreich saniert worden ist.
Okay, sonst ist es nicht viel wert oder es kann zumindest sein, dass es das Problem weiterhin besteht und
ja, also wenn Hans-Meyer-Uwe da gesagt hat, ja, ich habe da mal ein bisschen Zeug draufgeschmiert, da gibt man dann jetzt im Verkaufsprozess für so eine Immobilie von 500.000 Euro nicht so viel drauf. Ne? Nee. Da sollte dann mal vielleicht wirklich ein Fachmann für so eine Sanierung gesagt haben, okay, wir haben es saniert, wir haben es behandelt, begast, beflammt, was es da nicht alles gibt. Dann macht das schon mehr Sinn und dann kann man auch sagen, okay, es ist saniert worden. Nichtsdestotrotz würde ich immer diese Aussagen und diese Geschichten immer noch mal überprüfen lassen durch einen Fachmann, auch wenn es saniert worden ist.
Okay.
Ich glaube, dass wir mit diesem Interview für viele Probleme rund um den Immobilienkauf ein Bewusstsein schaffen konnten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfiehlt. Wir freuen uns jetzt schon auf kommenden Donnerstag. Da erscheint schon die nächste Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen.